CO2-Emissionen von Kohlekraftwerken sind bekannt, auch vom globalen Auto-, Flug- und Schiffsverkehr. Da weiß man, dass die massiv CO2 emittieren, auch Moore, auch Fließgewässer, aber von trockenfallenden Gewässern war mir das bisher nicht bekannt. Habe ich das übersehen oder ist das eine eher neuere Erkenntnis in der Klimaforschung?
Nee, das ist, da haben Sie nichts übersehen. Das ist ziemlich neu, ein ziemlich neues Thema. Wir selber sind darauf gestoßen vor 7 Jahren bei einer Untersuchung in Spanien, wo wir einfach mal interessehalber mal in so einem trockenen Flussbett gemessen haben und festgestellt haben, dass diese trockenen, kiesigen Flussbetten, wo man ja denkt, da ist jetzt biologisch nicht viel los, viel Kohlendioxid emittieren.
Jetzt haben Sie, wie schon angesprochen, Sie haben daraufhin ja eine ganze Reihe an weiteren Wissenschaftlern einbezogen, haben weltweit außer in den arktischen Gebieten ja gemessen, wenn auch mit verschiedener Dichte und Verteilung. Wie kommen denn überhaupt diese Emissionen zustande in den trockenfallenden Gewässerbereichen?
Ganz hundertprozentig mit letzter Sicherheit kann ich Ihnen die Frage jetzt so nicht beantworten. Da sind wir noch dran am Forschen, weil es gibt verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, aber am allerwahrscheinlichsten ist, dass Bakterienaktivität im Untergrund, also Bakterien, die organische Substanz abbauen, also atmen, die Quelle für dieses Kohlendioxid sind. Eine alternative Erklärung wäre noch, dass Grundwasser an die Oberfläche gelangt und im Grundwasser gelöstes Kohlendioxid ausgast. Aber also die Hinweise, die wir bisher haben, deuten darauf hin, dass es mikrobielle Aktivität in diesen Sedimenten im Untergrund ist, die das Kohlendioxid produziert.
Dann würde man ja jetzt annehmen, dass je nach Klimazone verschiedene Stärken an Emissionen stehen. In Ihrer Studie steht aber, dass die Klimazonen gar nicht der entscheidende Punkt sind, sondern dass es eher um Feuchtegehalt, um Temperaturen und um die Anzahl dieser Mikroorganismen offensichtlich geht.
Ja, genau. Wir haben ja diese globale Studie gemacht, wo das Ziel war, eben zu gucken, findet das überall statt? Ist das überall wichtig? Und das war ein bisschen überraschendes Ergebnis, dass tatsächlich die Größenordnung dieser CO2-Freisetzung in Grönland jetzt ähnlich ist wie hier bei uns zum Beispiel so und eher von der Temperatur oder von den lokalen Bedingungen abhängt als jetzt von der Klimazone. Das ist ein überraschendes Ergebnis gewesen, aber es ist tatsächlich so.
Kann man jetzt sagen, dass also mehr Feuchtigkeit im Boden und wärmere Temperaturen, höhere Temperaturen eher dann diese mikrobiologischen Prozesse anregen oder gibt es da keine allgemeine Formel in die Richtung?
Das ist ein bisschen kompliziert, weil zum einen zum Beispiel Feuchte und Temperatur so direkt zusammenhängen auch. Wenn es wärmer ist, dann verdunstet ja mehr Wasser und es ist trockener. Und dann gibt es sowohl für Temperatur als auch für Feuchte ein Optimum. Das heißt, nehmen wir an, es ist jetzt 0 Grad eisekalt, dann ist wenig mikrobielle Aktivität. Und wenn Sie aber 100 Grad haben, das kocht quasi, haben Sie auch wenig Aktivität. Also irgendwo dazwischen ist dann das Optimum. Und das Gleiche gilt für die Feuchte auch. Also wenn es sehr, sehr nass ist, ist nicht gut für die Mikroorganismen im Untergrund, weil die dann Sauerstoffmangel bekommen. Und wenn es super trocken ist, können die auch nicht arbeiten. Und dann gibt es also so ein Zusammenspiel von Feuchtebedingungen und Temperaturbedingungen. Es nützt Ihnen also ja nichts, wenn es, wenn es wärmer ist und aber kein Wasser da ist. Ja? Wenn zwar super feuchte Bedingungen herrschen, aber die Temperatur ist unter dem Gefrierpunkt. Ja, das nützt Ihnen auch nichts. Und so hängt das eben zusammen.
Jetzt haben Sie ja sich ganz verschiedene Gewässertypen angeguckt. Das sind Seen, das sind eher so Tümpelteiche, das sind aber auch Flüsse, die natürlich trocken fallen. Kann man sagen, dass in irgendeiner Form der Gewässertypen einen Einfluss hat auf diese Emissionen?
Was wir gefunden haben, ist, dass das einen relativ geringen Einfluss hat. Es gibt natürlich so ein bisschen Unterschiede. Rausgestochen sind so ein bisschen die kleinen so Tümpel, sage ich mal, die flach sind, wo relativ viel organisches Material aus der Umgebung, also irgendwelche Blätter, die da reinfallen zum Beispiel, reingelangen und deswegen eine hohe mikrobielle Aktivität ist. Die sind auch oft wärmer als andere Gewässer. Die haben etwas höhere CO2-Freisetzung gehabt, aber grundsätzlich haben wir da nicht einen prinzipiellen Unterschied gefunden. Wobei man muss natürlich sich darüber im Klaren sein, dass die Variabilität enorm ist, ja, und dass deswegen auch an so einem Vergleich unterschiedlicher Systeme nicht ganz so einfach ist. Weil wenn Sie zum Beispiel, Sie nehmen jetzt so einen Tümpel, da gibt es einen großen Bereich von CO2-Freisetzungsraten und genauso ist das für Seen oder für Flüsse auch. Und weil in jedem dieser Habitate eine sehr große Variabilität vorhanden ist, ist es eben nicht ganz so einfach, wirklich statistisch signifikant Unterschiede dann auch zu zeigen.
Aber bei allen kommt es vor, definitiv.
Ja, das war also so, in allen diesen trockengefallenen Gewässerbereichen, die setzen CO2 frei und zwar auch in einer ähnlichen Größenordnung. Und wie gesagt, auch die Mechanismen der Regulation, wo wir eben drüber geredet haben, Temperatur, Feuchte, auch der Gehalt an organischem Material im Untergrund, das ist überall gleich, also diese Mechanismen.
Wie groß müssen wir uns denn global gesehen diese Emissionen, die durch diese trocken gelegenen Gewässerbereiche entstehen, vorstellen? Welche Größenordnung reden wir hier?
Ich habe das versucht mal auszurechnen, dass es so ein bisschen anschaulicher ist. Also es gibt, die aktuelle Schätzung ist, dass Binnengewässer insgesamt 2,1 Petagramm Kohlenstoff in Form von Gas, hauptsächlich CO2, pro Jahr freisetzen global. Petagramm sagt einem jetzt erstmal nicht so viel, das ist eine Riesenzahl. Und wenn man das in Tonnen übersetzt, wären das 2,1 Milliarden Tonnen global pro Jahr.
Binnengewässer oder alle Gewässer?
Das sind Binnengewässer. Also die Ozeane sind da jetzt nicht vor. Zum Vergleich, das ist ungefähr ein Viertel von dem, was wir durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe freisetzen. Dann hat man da ein bisschen so ein Gefühl dafür, ne? Also sämtliches Öl und Benzin und Kohle und alles zusammen, was man so verbrennt, das ist irgendwie viermal so viel, wie die Binnengewässer freisetzt.
Die Binnengewässer im Ganzen oder jetzt die verlandeten?
Nee, die Binnengewässer erstmal. Okay. Und da ist ja in diesen globalen Schätzungen, die wir zurzeit haben, sind diese trockenen Gewässer bisher nicht drin, weil die eben übersehen worden sind. Und unsere Abschätzungen haben ergeben, dass der Wert nochmal so circa 5% falsch liegt. Also es sind, wären 0,1 Petagramm Kohlenstoff pro Jahr aus den trockenen Gewässern. Das heißt, die Freisetzung aus den Binnengewässern wäre in Wirklichkeit wahrscheinlich so 5 bis vielleicht 10%. Da ist eine Unsicherheit drin, höher als bisher gedacht.